Vers 1. Und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem, das übrige Volk aber warf das Los, wonach jeder zehnte Mann in der heiligen Stadt wohnen sollte, die übrigen 9/10 aber in den übrigen Städten des Landes. Und das Volk segnete alle Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Und jetzt gibt es lange Listen, unter anderem von denen, die dann in Jerusalem gewohnt haben, beziehungsweise nach Jerusalem gezogen sind. Und wir lesen jetzt weiter in Kapitel 12, Vers 27. Bei der Einweihung der Mauer Jerusalems aber suchte man die Leviten an allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit man die Einweihung mit Freuden begehen könnte, mit Lobliedern und Gesängen, mit Zimbeln, Harfen und Lauten. Und die Söhne der Sänger versammelten sich aus der ganzen Umgebung von Jerusalem und aus den Dörfern der Netophatiter. Auch von Bet Gilgal und von den Landgütern von Geba und Asmavet, denn die Sänger hatten sich Dörfer gebaut um Jerusalem her. Und die Priester und Leviten reinigten sich. Sie reinigten auch das Volk und die Tore und die Mauer. Und ich ließ die Fürsten von Juda auf die Mauer steigen und setzte zwei große Dankchöre ein und veranstaltete einen Umzug. Der eine Dankchor zog nach rechts über die Mauer zum Misttor hin und hinter ihnen her gingen Hosaja mit der einen Hälfte der Fürsten von Juda, dazu Asaja, Esra, Meschulam, Juda, Benjamin, Schemaja und Jeremia und etliche der Priester mit Trompeten, nämlich Sechaja, der Sohn Jonathans, des Sohnes Schemajas, des Sohnes Matanias, des Sohnes Michajas, des Sohnes Sakurs, des Sohnes Asafs. Und seine Brüder Schemaja, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Juda und Hanani, mit den Musikinstrumenten Davids, des Mannes Gottes, und Esra, der Schriftgelehrte, vor ihnen her. Und sie zogen zum Quelltor und dann gerade heraus auf den Aufstieg zur Stadt Davids, den Aufgang der Mauer hinauf, oberhalb des Hauses Davids vorbei bis zum Wassertor gen Osten. Der zweite Dankchor zog nach links und ich folgte ihm mit der anderen Hälfte des Volkes oben auf der Mauer, oberhalb des Ofenturms bis an die breite Mauer. Dann über das Tor Ephraim und über das alte Tor und über das Fischtor und den Turm Hananeel und den Turm Mea bis zum Schaftor. Und sie blieben stehen beim Kerkertor. Dann stellten sich die beiden Dankchöre beim Haus Gottes auf, ebenso ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir. Und die Priester Eliakim, Maaseja, Minjamin, Michaja, Eljoenai, Zachaja und Hanania mit Trompeten, ebenso Maaseja, Shemaja, Eliasa, Ussi, Johanan, Malchia, Elam und Esa. Und die Sänger ließen sich hören unter der Leitung Yisrachjas. Und an jenem Tag brachte man große Opfer dar und war fröhlich. Denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet und auch die Frauen und Kinder freuten sich. Und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Und zu jener Zeit wurden Männer über die Vorratskammern eingesetzt, die zur Aufbewahrung der Hebopfer, der Erstlinge und der Zehnten dienten, damit sie darin von den Äckern der Städte die gesetzlichen Abgaben für die Priester und Leviten sammeln sollten. Denn Juda hatte Freude an den Priestern und an den Leviten, die im Dienst standen und die für den Dienst ihres Gottes und die Reinigung sorgten. Auch die Priester und die Torhüter standen nach dem Gebot Davids und seines Sohnes Salomo im Dienst. Denn schon in alten Zeiten, in den Tagen Davids und Asafs, gab es Häupter der Sänger und Lobgesänge und Danklieder für Gott. Und ganz Israel gab zu den Zeiten Zerubabels und zu den Zeiten Nehemias den Sängern und Torhütern Abgaben, jeden Tag die bestimmte Gebühr. Und sie weihten ihre Gaben den Leviten, die Leviten aber weihten ihre Gaben den Söhnen Aarons, also den Priestern. Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Moses gelesen und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen sollte, ewiglich. Weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern den Bileam gegen sie anwarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Heiligen. Das haben wir eben bekannt im Glaubensbekenntnis. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die Gott heilig nennt. Manchmal gebrauche ich aber auch ein anderes Bild für die Gemeinde, nämlich das Bild, dass die Gemeinde ein Krankenhaus für Sünder ist. Eine Gemeinschaft von Menschen, die leiden. Unter ihrer eigenen Sünde, unter der Sünde anderer oder unter den Folgen der Sünde, unter Krankheiten, unter Konflikten, unter Sorgen. Ja, Gemeinschaft der Heiligen und Krankenhaus für Sünder. Welches Bild ist jetzt passender? Widersprechen die Bilder sich nicht sogar? Beschreiben die nicht eigentlich sogar das genaue Gegenteil? Nein, beide Bilder beschreiben, was Gemeinde ist. Es sind zwei unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Gruppe von Menschen. Menschen, die Heilige sind, weil sie zu Gott gehören. Und Menschen, die Sünder sind, weil sie noch lange nicht da sind, wo sie eigentlich sein sollten. Und damit sind wir heute als Gemeinde ganz ähnlich wie das Volk Israel vor 2500 Jahren zur Zeit von Nehemia. Sie sind zurückgekehrt. Sie wollen Gott dienen. Sie hören auf Gottes Wort, aber immer und immer und immer wieder fallen sie zurück in dieselben Sünden. Und trotzdem ist es damals wie heute nicht so, dass wir uns mit dieser Spannung zwischen Gemeinschaft der Heiligen und Krankenhaus für Sünder zufriedenstellen sollten. Sondern ein Wort, was wir in der gesamten Bibel und dann vor allem im Neuen Testament immer wieder finden, ist das Wort Wachstum. Es geht darum, dass wir als Christen immer mehr in das hineinwachsen, was Gott über uns ausgesprochen hat. Dass wir immer mehr zu einer Gemeinschaft der Heiligen werden. Und dazu braucht es Menschen, die dafür bereit sind. Und in diesem Abschnitt heute Morgen sehen wir, was für Menschen es braucht, damit Gemeinde wachsen kann. Ja, vor einiger Zeit sind sie damit fertig geworden, die Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Und jetzt geht es darum, diese Einweihung zu feiern. Und ein großer Teil dieses Abschnitts sind wieder, wie wir es aus dem Buch Nehemia schon kennen, einfach Listen von Menschen. Und ich habe sie eben beim Lesen übersprungen, nicht weil sie unwichtig wären, aber dann hätten wir keine Zeit mehr für die Predigt, wenn wir die ganzen Namen gelesen hätten. Und vorne und dann nach diesem Abschnitt mit diesen ganzen Listen, mit diesen ganzen Namen, da lesen wir, was die Menschen, von denen wir in diesen Listen lesen, was die gemacht haben. Und da sehen wir, wie Menschen dazu beigetragen haben, dass Gottes Volk wächst. Und ich bin davon überzeugt, dass wir von ihnen eine ganze Menge lernen können für uns als Gemeinde heute. Es geht darum zu lernen, bei all dem, wie weit wir davon weg sind, perfekt zu sein. Die Frage ist, was für Menschen sollen wir werden, um fruchtbar für die Gemeinde zu sein? Oder konkreter, wie sollst du werden, um fruchtbar für die Gemeinde zu sein? Ein Thema für heute lautet, was für Menschen eine wachsende Gemeinde braucht. Das sind drei Kriterien, die wir hier in diesem Abschnitt finden. Erstens, es sind Menschen, die bereit sind, Gott zu dienen. Sind zweitens Menschen, die bereit sind, Gott zu begegnen und sind drittens Menschen, die bereit sind, Gott zu gehorchen. Was für Menschen braucht eine wachsende Gemeinde? Menschen, die bereit sind, Gott zu dienen, Gott zu begegnen und Gott zu gehorchen. Und es geht hier nicht darum, dass wir sagen, so und so musst du sein, um Teil der Gemeinde zu werden. Es geht darum, dass du immer mehr in das hineinwächst, während du in der Gemeinde bist. In Epheser Kapitel 4, Vers 13 lesen wir über das Ziel dieses Wachstums. Da heißt es, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Es geht um Wachstum, bis. Aber was für Menschen braucht es, damit wir persönlich und dann vor allem als Gemeinde zusammen dieses Wachstum erleben. Und das Erste, was hier deutlich wird in diesem Abschnitt ist, es braucht Menschen, die bereit sind, für Gott Opfer zu bringen. Mein erster Punkt, eine wachsende Gemeinde braucht Menschen, die bereit sind, Gott zu dienen. Ja, Gott zu dienen, das sagen wir so ganz schnell. Ja, wenn du zum Beispiel gefragt wirst, dienst du Gott? Da wirst du vermutlich sagen, klar mache ich das. Ja, zumindest wenn du Christ bist. Aber ich möchte dir heute Morgen mal eine Frage stellen, dich vielleicht ein bisschen herausfordern. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, zu dienen? Ja, was macht so ein Diener? Ein Diener macht Sachen, die ihm ein anderer sagt. Und es sind oft Dinge, die so ein Diener macht, die hätte er sich nicht selbst ausgesucht, wenn er entscheiden könnte, was er jetzt als nächstes macht. Und in 11,1, in Kapitel 11, Vers 1, hier gibt es jetzt ein Problem. Ja, die Stadtmauer von Jerusalem ist fertig. Aber auch hier ist es so, wie bei Dienern häufig, die ja nicht unbedingt das machen würden, von sich aus, was sie jetzt machen sollen. Auch hier haben wir das Problem, es gibt erstmal keine Freiwilligen für etwas ganz Wichtiges. Ja, die Stadtmauer von Jerusalem ist nämlich fertig, aber keiner will da wohnen. Ja, das klingt jetzt total seltsam. Die Stadt, in die man so viel investiert hat, wo man Stunden und Tage investiert hat, um die Stadtmauer zu bauen, um den Tempel wieder zu bauen. Die Stadt, wegen der man ja eigentlich überhaupt nur zurückgekommen ist. Ja, wenn Jerusalem nicht wäre, hätte man auch gleich in Babylon bleiben können. Und jetzt ist die Mauer fertig, eigentlich ist alles bereit und keiner will da wohnen. Warum nicht? Ja, vermutlich waren die meisten Häuser dort Ruinen. Das Problem von der leeren Stadt Jerusalem wird nämlich schon vorher mal erwähnt. In Nehemia Kapitel 7, Vers 4, da lesen wir, nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich und es gab keine neu gebauten Häuser. Ja, es wohnen hier einige der Anführer der Obersten dort, das lesen wir in Kapitel 11, Vers 1, aber ansonsten gähnende Leere. Die Frage ist, warum? Warum will da keiner wohnen? Naja, wer in Jerusalem wohnt, der lebt gefährlich. Wenn Feinde das Siedlungsgebiet der Juden angreifen würden, welche Stadt würden sie als erstes angreifen? Natürlich Jerusalem. Und wer in Jerusalem wohnt, der hat es auch weit bis zu seinem Feld. Ja, jeder hat ja damals eigentlich Landwirtschaft gehabt. Das heißt, wenn du in so einem kleinen Dörfchen gewohnt hast, dann bist du 200 Meter zu deinem Feld gelaufen. In Jerusalem konnte das Kilometer sein, bis du aus der Stadt raus warst und dann bei deinem Feld warst. Jerusalem ist als Wohngebiet nun mal einfach nicht besonders attraktiv. Aber Jerusalem ist zentral. Es liegt mitten in der Mitte des jüdischen Siedlungsgebiets. Und es ist der Ort, wo der Tempel steht, der Ort der Anbetung. Und es ist der am besten befestigte Ort. Das Problem ist nur, ohne dass Leute da leben, nützt die beste Befestigung nichts. Wie man es auch dreht und wendet, es ist nötig, dass Menschen bereit sind, nach Jerusalem zu ziehen. Und die Frage ist, wie kriegt man das hin? Und die Lösung, die sie finden, ist, wir losen. Das hat man damals immer mal so gemacht, wenn man Gottes Willen herausfinden wollte, man hat gelost. Und sie haben gesagt, wir losen 10% der Leute aus. Und die müssen dann tatsächlich aus dem Umland in die Stadt ziehen. Und dann haben sie das gemacht, 10% hat das Los getroffen und die mussten jetzt umziehen. Und ihr müsst euch mal in die Leute reinversetzen, die jetzt das Los getroffen hat. Also in Jerusalem zu leben ist jetzt nicht das Schlimmste überhaupt, aber es bedeutet erstmal den eigenen Besitz aufzugeben. Vielleicht hat man über Jahre in das eigene Haus investiert. In irgendeinem süßen Provinzstädtchen. Ja, für die Feste war es nicht weit, nach Jerusalem zu ziehen, aber ansonsten war das viel entspannter. Das eigene Feld war ein Katzensprung entfernt. Jeder kannte jeden. Das jetzt aufzugeben? Wie reagieren die 10%, die das Los getroffen hat? Vers 2. Und das Volk segnete alle Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollte. Ja, diese 10%, die das losgetroffen hat, die sind freiwillig gegangen. Es gibt immer mal Ausleger, die finden das so überraschend, was jetzt hier in Vers 2 passiert, dass sie gesagt haben, nee, vermutlich ist das noch eine andere Gruppe. Also die 10%, die mussten quasi. Und dann gab es auch noch die ganz Tollen, die sind dann sogar freiwillig mit umgezogen. Aber wahrscheinlicher ist es, dass es dieselbe Gruppe ist. Die, die in Vers 1 ausgelost wurden, sind die, die in Vers 2 freiwillig gegangen sind. Die haben das Los angenommen und sie sind umgezogen, freiwillig. Und vielleicht irritiert dich das heute auch. Ich glaube, das liegt daran, dass wir heute denken, freiwillig bedeutet begeistert. Ja, wenn ich etwas freiwillig mache, dann muss ich davon echt überzeugt sein. Dann muss ich dafür brennen, dann muss es sich für mich so richtig lohnen. Gottes Wort zeigt dir hier, um etwas freiwillig zu tun, musst du davon nicht begeistert sein. Es reicht völlig, wenn du verstehst, das hier ist jetzt nötig. Für die Gemeinde, für die Familie vielleicht, für das große Ganze. Genau das bedeutet Dienst. Eine wachsende Gemeinde braucht Menschen, die bereit sind, Gott so zu dienen, wie das Volk Israel hier in Kapitel 11, in den ersten beiden Versen. Und echter Dienst bedeutet genau das. Ich mache etwas freiwillig, was ich mir selbst nicht überlegt hätte oder auch nicht ausgesucht habe. Wachsende Gemeinden brauchen Menschen, die freiwillig Dienste übernehmen, die kosten. Ohne geht es nicht. Dienste, die sonst keiner sieht. Dienste, die echt anstrengend sind. Dienste, die du dir nicht aussuchen würdest. Dienste, die manchmal nerven. Dienste, die sonst niemand machen möchte. Und ich bin davon überzeugt, dass dir Gottes Wort mit diesen beiden ersten Versen von unserem Predigtabschnitt zwei Fragen stellen möchte, heute Morgen. Erstens, gibt es vielleicht Dinge, die hier in der Gemeinde gemacht werden müssen? Du hast dir vielleicht sogar schon mal gedacht, hier bräuchte es echt Mitarbeiter, aber du hältst dich noch zurück. Aus welchen Gründen auch immer. Dafür kann es natürlich unterschiedliche Gründe geben. Und viele von den Gründen können auch echt berechtigt sein. Aber prüf dich mal selbst. Gibt es vielleicht Gründe bei dir, wo du zögerst, weil du nicht bereit bist, ein echter Diener zu sein mit allem, was dazugehört? Und die zweite Frage ist, gibt es vielleicht Menschen hier in der Gemeinde, von denen du weißt, dass sie so einen Dienst tun? Dass sie echte Diener sind? Dass sie ganz zuverlässig im Hintergrund Dinge tun, die nur wenige sehen, die kaum einer machen will, die aber echt nötig sind? Wenn du sowas siehst, hast du schon mal drüber nachgedacht, mal zu demjenigen oder derjenigen hinzugehen und dich zu bedanken? Schau mal hier in Kapitel 11, Vers 2. Da lesen wir davon, dass sie die Leute gesegnet oder wir könnten auch sagen gelobt haben, die ausgelost wurden und dann freiwillig gegangen sind. Das bedeutet, die Leute, die nicht durch das Los getroffen wurden, die haben die, die gegangen sind, ermutigt. Sie haben es ihnen echt einfach gemacht. Sie haben vermutlich sowas gesagt wie, wir wissen, was ihr tut. Wir wissen auch, was ihr vielleicht aufgeben müsst. Aber wir sind so dankbar, dass ihr das macht. Für uns, als Gottes Volk, als Gemeinde. Weil es einfach in der damaligen Sprache nötig ist, dass Menschen in Jerusalem wohnen. Für alle nötig ist. Kurz zusammengefasst, die beiden Fragen an dich sind, bist du bereit, ein echter Diener zu sein? Und hast du schon mal darüber nachgedacht, echte Diener hier in der Gemeinde zu ermutigen? Zwei Verse. Und dann kommen die Listen. Von Kapitel 11, Vers 3 über ein Kapitel bis Kapitel 12, Vers 26. Ja, die ersten Rückkehrer nach Jerusalem, die sind schon vor über 100 Jahren zurückgekommen. Und in diesen Listen werden immer wieder Namen genannt, die schon lange tot sind, die damals zurückgekommen sind. Und dann werden ihre Familien aufgelistet bis in die Gegenwart damals. Und es zeigt wieder, dass man sich als Einheit verstanden hat. Als Volk Gottes damals zu der Zeit von Nehemia, aber auch über die Generation hinweg, verbunden mit denen, die schon lange gestorben sind. Und unter anderem geht es in diesen Listen darum, wer jetzt konkret nach Jerusalem gezogen ist. Also wen das Los getroffen hat und welche Aufgaben sie dort übernommen haben. Es geht also um Dienste, um ganz konkrete Dinge, die damit verbunden waren, jetzt nach Jerusalem zu ziehen. Weil die Frage ist, welchen Sinn, welchen Zweck, welches Ziel verfolgen Dienste in der Gemeinde. Ja, manchmal hast du vielleicht das Gefühl, du machst hier irgendwas und du machst es einfach, weil es schon immer gemacht wurde. Und du siehst vielleicht nicht so den Sinn dahinter. Ja, wir machen uns als Älteste aktuell Gedanken darüber, wie wir Dienste und Verantwortung in der Gemeinde strukturieren können. Das ist vor allem deswegen nötig geworden, weil die Gemeinde in den letzten Jahren so stark gewachsen ist. Aber wenn wir uns solche Gedanken machen, welche Dienste sind wichtig, wer könnte welchen Dienst übernehmen und so weiter und so fort, was ist dann das Erste, worüber wir nachdenken müssen? Die erste Frage ist nicht, welche Dienste werden gebraucht oder wer macht welchen Dienst. Das sind wichtige Fragen, aber die entscheidende Frage ist, wozu sind wir als Gemeinde eigentlich da? Und welche Dienste sind jetzt nötig, um dieses Ziel zu erreichen? Wozu sind wir als Gemeinde eigentlich da? Das ist die entscheidende Frage. Und die Kernantwort auf diese Frage lautet: Als Gemeinde sind wir dafür da, um Gott anzubeten. Das ist der Kern. Und deswegen geht es hier zwar um das Losen und um Umziehen, um Aufgaben und um Listen mit Menschen, aber das alles dient einem größeren Ziel. Nicht, weil Listen so schön sind oder weil Nehemia wahrscheinlich Listen echt mochte, so viele, wie er in seinem Buch aufgeschrieben hat. Denn alle diese Dienste hier dienen einem größeren Ziel, dem Ziel, Gott anzubeten, ihm zu begegnen, Gottesdienst zu feiern. Jerusalem ist nicht deswegen wichtig, weil es in der Mitte liegt von dem ganzen Siedlungsgebiet vom Volk Gottes oder weil es früher mal die Hauptstadt war. Jerusalem ist wichtig, weil dort der Tempel steht, weil es der Ort der Anbetung ist, der Ort, wo man Gott begegnet. Und es bedeutet für uns, alles, was wir als Gemeinde tun, muss direkt oder indirekt dem Ziel dienen, dass wir Gott anbeten. Dafür müssen wir nicht nach Jerusalem ziehen oder in irgendeine Stadt. Aber wir müssen uns Gedanken machen, wie das gelingen kann. Genau das tun die Leute hier. Sie beten Gott an. Sie machen das, wozu Gott sie geschaffen und erlöst hat. Und der Anlass für diesen Gottesdienst, von dem wir ab Kapitel 12, Vers 27 lesen, ist die Fertigstellung der Mauer. Sie sind so dankbar, dass die Mauer endlich fertig geworden ist, trotz all dem Widerstand, dass sie die Gegenwart Gottes suchen. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Eine wachsende Gemeinde braucht Menschen, die bereit sind, Gott zu begegnen. Gottesdienst bedeutet nichts anderes, als dass wir Gott begegnen und ihn anbeten. Und das klingt für dich vielleicht selbstverständlich, ja, ist doch klar. Was ist ein Gottesdienst denn sonst? Aber meine Frage an dich ist, gehst du mit dieser Erwartungshaltung in den Gottesdienst? Oder ist deine Erwartung, wenn du ehrlich bist, eigentlich eine andere? Deine Motivation? Ja, ich gehe, weil ich es schon immer so gemacht habe oder weil es meine Eltern erwarten oder weil da nette Leute sind oder weil der Kuchen so gut ist. Nochmal die Frage an dich. Bist du dir wirklich bewusst, wenn du sonntags morgens hierher kommst, dass es deine Kernberufung ist, Gott anzubeten und ihm zu begegnen? Die Menschen hier, die waren sich bewusst, dass sie Gott in diesem Gottesdienst begegnen. Sie kommen nämlich mit drei Einstellungen, die in der ganzen Bibel zentral dafür sind, wie wir Gottesdienst feiern. Und diese drei Dinge, die wir hier bei ihnen sehen, sind Ehrfurcht, Dankbarkeit und Freude. Ehrfurcht, Dankbarkeit und Freude. Ja, man hat, um Gottesdienst zu feiern, erstmal die ganzen Mitarbeiter zusammengetrommelt, die dafür nötig waren, zum Beispiel die Sänger. Es war damals nötig, um Gottesdienst zu feiern. Nicht alle von denen haben in Jerusalem gelebt, die mussten also erstmal geholt werden. Und dann sind sie da und an der Spitze die Priester und die Leviten, also die Pastoren und Ältesten von damals. Und was machen sie als allererstes? Kapitel 12, Vers 30. Sie reinigen sich selbst, das Volk, die Tore und die Mauer. Das bedeutet, sie haben auf sich selbst und auf die Leute und auf die Tore und die Mauern Wasser gespritzt oder Wasser drüber gegossen. Das war natürlich ein Symbol. Ja, von ein bisschen Wasser wird man körperlich nicht sauber. Und von ein bisschen Wasser sind auch damals die Straßen von Jerusalem nicht blitzblank geworden. Und erst recht wird man von ein bisschen Wasser nicht innerlich sauber. Aber Gott wollte dieses Reinigungsritual, damit das Volk eine ganz wichtige Lektion lernt. Gott zu begegnen verlangt Vorbereitung. Ein bisschen einfacher gesagt, Gott zu begegnen geht nicht einfach so. Ja, stell dir mal vor, du hast für die kommende Woche zwei Termine in deinem Terminkalender. Und auf beide Termine freust du dich so richtig. Ja, Termin Nummer eins, eine Freundin oder ein Freund von dir aus alten Zeiten kommt vorbei, hat sich angekündigt. Ihr habt euch schon länger nicht gesehen, du freust dich so richtig. Und in guter alter Tradition eurer Freundschaft legst du schon mal deine Jogginghose raus und kaufst Tiefkühlpizza für den Abend. Verabredung Nummer zwei. Es gibt jemanden, der in der Gesellschaft eine echt wichtige Position hat, eine bekannte Persönlichkeit, die du echt schätzt. Ja? Politiker, Sportler, was auch immer. Und diese Person, die sagt, ich möchte dich bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer empfangen. Du darfst vorbeikommen. Du wunderst dich total, dass sie dich eingeladen hat. Du bist total gespannt. Überlegst dir, wie du dich vorbereitest, was du anziehst, was du als erstes sagst, wenn du so reinkommst, so beim Händeschütteln. Du bist auch schon eine Weile vorher da, um nicht zu riskieren, zu spät zu kommen. Diese beiden Termine aus deinem fiktiven Terminkalender sind natürlich nur schwache Bilder. Aber Gott in einem Gottesdienst zu begegnen, hat sehr viel mehr mit dem zweiten Termin gemeinsam als mit dem ersten. Und ich glaube, ein großes Problem heute unter Christen ist, dass sie Gottesdienst eigentlich so sehen wie den ersten Termin. Die Israeliten haben es damals ernst genommen. Und sie haben es ausgedrückt durch diese Rituale mit Wasser. Ja, heute haben wir diese Rituale nicht mehr. Sind gestorben mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Aber wir haben heute noch ein Ritual mit Wasser. Und das haben wir heute gesehen, nämlich die Taufe. Und die Botschaft dieser ganzen Wasserrituale im Alten Bund und auch der Taufe heute ist, bereite dich darauf vor, Gott zu begegnen. Das ist zumindest eine Botschaft. Und es geht dabei nicht darum, dass du dich irgendwie qualifizierst. Ja, wir sind alle grundsätzlich zu schlecht, um irgendein Anrecht darauf zu haben, Gott zu begegnen. Ja, auch das machen ja die Wasserrituale deutlich und auch die Taufe. Wir brauchen Reinigung von außen unseres Herzens, weil wir selbst eben uns nicht rein machen können. Aber es geht darum, dass du dich vorbereitest. Wie sieht das konkret aus? Ja, das biblische Wort dafür ist Ehrfurcht. Genau diese Ehrfurcht bringen die Israeliten hier zum Ausdruck durch diese Vorbereitung, durch diese Reinigung. Es geht darum, dass du dir bewusst machst, vor jedem Gottesdienst, wem du da gleich begegnen wirst. Und ihm dann dementsprechend zu begegnen. Es geht konkret um die Frage, wie komme ich in den Gottesdienst? Mit welcher Priorität, mit welcher Erwartungshaltung, mit welcher Einstellung? Neben der Ehrfurcht ist die zweite Einstellung die Dankbarkeit. Ja, der Gottesdienst hier geht jetzt los. Und wie fängt er an? Die gehen erstmal eine Runde wandern. Ja, einige von euch denken sich jetzt, ein Glück, dass wir das heute nicht mehr machen, sondern dass wir hier sitzen. Andere denken sich vielleicht, das wäre mal was, da könnte ich mich viel besser konzentrieren, wenn wir die ganze Zeit unterwegs wären. Wie auch immer du darüber denkst, Tatsache ist, das ist hier eine einmalige Geschichte, so Gottesdienst zu feiern. Es war ja auch die Einweihung der Mauern, das ist eine einmalige Geschichte. Und sie teilen sich für diese Wanderung in zwei Gruppen auf. Ja, eine wurde angeführt von Esra, die andere von Nehemia. Und sie sind gemeinsam auf die Mauer hochgestiegen. Und dann sind diese beiden Gruppen in entgegengesetzten Richtungen auf der Mauer einmal um die Stadt gelaufen und haben sich am anderen Ende wieder getroffen. Und passenderweise war am anderen Ende dann der Tempel und dort haben sie dann den eigentlichen Gottesdienst gefeiert. Das ist vor allem deshalb spannend, dass sie alle zusammen mit mehreren tausend Leuten auf der Mauer laufen, weil noch vor wenigen Wochen hatte Tobia, einer ihrer Erzfeinde, sich lustig gemacht und hat gesagt, wenn nur ein Fuchs auf die Mauer draufläuft, dann stürzt die komplett zusammen. Und jetzt sind Zehntausende von Menschen auf dieser Mauer gelaufen und sie hat offensichtlich gehalten. Der Statiktest ist bestanden und wir lesen hier in Vers 31, was haben sie gemacht bei ihrer Wanderung? Zentral waren sogenannte Dankchöre. Die haben gesungen und sie haben ihre Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht dafür, dass Gott sie beschützt hat. Trotz Widerstand von außen, trotz Erschöpfung im Inneren. In 52 Tagen, also in nicht mal 2 Monaten, ist die Mauer fertig geworden. Warum also diese Wanderung? Warum diese Dankhöre? Beides ist ein Ausdruck der Dankbarkeit und gleichzeitig hilft diese Wanderung, wirklich dankbar zu werden. Die laufen nämlich auf der fertigen Mauer und was siehst du, wenn du auf einer fertigen Mauer die ganze Zeit läufst? Die fertige Mauer. Und jetzt stell dir mal die Gespräche vor, die sie vielleicht geführt haben. Weißt du noch, wie der Jonathan hier damals fast den Abgang vom Gerüst gemacht hat? Und da drüben die kleine Ecke, die hat so dermaßen nicht gepasst. Wir mussten die 2-mal wieder abreißen und ein 3. Mal aufbauen. Weißt du noch, wie der Elias überhaupt nicht gebacken gekriegt hat, in der einen Hand das Schwert zu halten und in der anderen Hand die Kelle? was auch immer sie genau geredet haben. Aber sie werden sich auf ihrer Wanderung erinnert haben an all das, was sie erlebt haben. Und wie Gott geschenkt hat, dass die Mauer fertig wird. Es wird hier detailliert beschrieben, an welchen Toren sie vorbeigelaufen sind. Weil mit jedem Tor, mit jedem Abschnitt war eine Geschichte verbunden. An sich ist diese Wanderung komplett sinnlos. Aber sie ist Erinnerung. Und diese Erinnerung schafft Dankbarkeit. Wir sind mit jedem Widerstand fertig geworden. Oder anders gesagt, Gott hat uns aus jedem Widerstand befreit. Und dann kommen sie am Tempel an. Für den zweiten Teil dieses Gottesdienstes. Und diesmal sind sie nicht mehr in Bewegung, sondern diesmal stehen sie. Sie bringen aus Dankbarkeit Opfer dar, Vers 43, und dann freuen sie sich. Ich lese nochmal, Vers 43. Und in jenem Tag brachte man große Opfer dar und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet und auch die Frauen und Kinder freuten sich. Und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Viermal Freude in einem Vers. Ja, also nach Ehrfurcht und Dankbarkeit, die dritte Einstellung, die sie haben, ist Freude. Und wir haben schon in den letzten Predigten immer wieder über diese Freude nachgedacht. Kapitel 8, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber ich möchte hier mal eine ganz besondere Sache über Freude zeigen. Die Freude steht hier ganz am Ende. Sie ist ein Stück weit das Ergebnis des Gottesdienstes. Und ich glaube, wir sind von unserer Kultur so geprägt, dass wir sagen, bevor ich überhaupt irgendetwas starte, gerade was vielleicht anstrengend werden könnte, muss es mir erstmal Spaß machen. Oder ich mache etwas und wenn ich dann starte, muss die Freude sofort kommen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Social Media funktioniert so. Also kleine Dopamin-Kicks in deinem Kopf, die dir sofortige Belohnung versprechen. Eine Sache wird hier deutlich. Echte Freude, diese vierfache Freude hier aus Vers 43, die braucht Zeit und Anstrengung. Für wahre Freude musst du manchmal in deinem Leben auf Mauern steigen und um Städte laufen. Und was auch immer diese Mauern bei dir sind, die Frage ist, bist du bereit dazu? Bist du bereit zu investieren, um diese Freude zu finden? Ehrfurcht, Dankbarkeit und Freude. Das sind drei Einstellungen, die wichtig sind, wenn du Gott begegnest. Und sie sind gleichzeitig das, was mit dir passiert, wenn du Gott aufrichtig begegnest. Heute begegnen wir Gott am ersten Tag der Woche als Gemeinde, am Sonntag. Und das hat unter anderem den Grund darin, dass der Gottesdienst den Sinn hat, dass diese Gottesbegegnung den Sinn hat, dass du dich vorbereitest auf das, was vor dir liegt. Denn da kommt der Alltag. Und auch im Alltag möchte Gott, dass du ihm gehorchst. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Eine wachsende Gemeinde braucht Menschen, die bereit sind, Gott zu gehorchen. Am Ende von unserem Abschnitt finden wir zwei konkrete Beispiele, wie Menschen gehorsam waren. Einen in Kapitel 12, in den letzten vier Versen, ab Vers 44. Und den anderen dann in den ersten drei Versen von Kapitel 13. Und das Besondere ist hier, diese beiden Begebenheiten werden jeweils mit denselben Worten eingeleitet. Jeweils mit den Worten zu jener Zeit. Also nicht unbedingt am selben Tag, aber so in der Zeit ungefähr haben sie sich in zwei verschiedenen Bereichen konkret Gedanken gemacht. Wie können wir jetzt auch in unserem Alltag als solche, die Gott anbeten, gehorsam sein? Wie können wir sozusagen den Gottesdienst in unseren Alltag verlängern? Beispiel 1, die letzten Verse von Kapitel 12, da geht es um die finanzielle Versorgung der Menschen, die Teilzeit für den Tempel gearbeitet haben. Es waren damals vor allem die Priester und Leviten, heute wären das Pastoren, theologische Lehrer und Missionare. Und wir haben uns schon in den letzten Wochen und Predigten Gedanken über dieses Thema gemacht, der finanziellen Versorgung von Gottes Gemeinde. Hier geht es nicht so sehr darum, dass sie ermahnt werden zu geben, sondern hier geht es darum, dass dieses Geben irgendwie strukturiert werden muss, dass es auch richtig ankommt. Die Leute haben etwas gegeben, aber es musste so verteilt werden. Warum? Damit die Anbetung Gottes auch funktioniert, damit das Geld das tut, wozu es da ist. Und der zweite Bereich, die ersten drei Verse von Kapitel 13, Da geht es darum, dass man Menschen aus Gottes Volk ausschließt. Dass man sie wegschickt. Ja, dieser Abschnitt endet mit einem Paukenschlag. Bisher ist doch eigentlich alles schön, oder? Das ist auch für Nehemia untypisch, wie schön das hier alles ist. Ja, alle sind fröhlich, alle feiern Gottesdienst. Es gibt irgendwie plötzlich auch gar keine Feinde mehr, die irgendwie die Mauer kaputt machen wollen. Alles super. Und dann hat man in Gottes Wort gelesen, dass Menschen aus anderen Völkern nicht in die Gemeinde Gottes kommen sollen und direkt reagiert. Kapitel 13, Vers 3, letzter Vers von unserem Abschnitt. Es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Die haben die Leute weggeschickt. Ja, heute würde man das in unserer Gesellschaft Remigration nennen. Das klingt erstmal schockierend, ja fast schon rassistisch. Warum haben sie das gemacht? Aber auch das haben wir schon gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Die Gründe sind nicht rassistisch oder nationalistisch, sondern theologisch. Denn es geht zum einen nicht darum, dass sie alle weggeschickt haben, die nicht ihren Stammbaum bis auf Abraham zurückführen konnten. Immer wieder lesen wir, gerade in den Büchern Esra und Nehemia, dass die Menschen, die aus anderen Völkern gekommen sind und gesagt haben, ich möchte euren Gott anbeten, dass sie wie selbstverständlich zum Volk dazugehören durften. Zum Beispiel in Kapitel 10, Vers 29 lesen wir davon. Hier geht es um Menschen, die von woanders kommen und ihre alten Götter und ihre alten Weltanschauungen mitbringen. Es geht um Menschen, die sagen, ich will hier wohnen, ich will hier dabei sein, aber der Gott, den ihr anbetet, der ist nichts für mich. Und solche Leute müssen weggeschickt werden. Wie gesagt, der Grund ist theologisch. Es geht darum, dass die Gemeinde theologisch sauber bleibt. Wir sind jetzt heute kein Land mehr als Volk Gottes, keine politische Einheit. Aber heute bedeutet dieses Prinzip, dass wir als Gemeinde darauf achten, was wird bei uns gelehrt. Dass wir als Gemeinde darauf achten, dass nicht Menschen in die Gemeinde kommen und hier Mitglieder werden, die dann anfangen, Irrlehre zu verkündigen. Das ist eine der Hauptaufgaben von uns Ältesten, genau darauf zu achten. Und warum ist das so unglaublich wichtig? Ich möchte euch mal ein kurzes Beispiel geben aus der damaligen Zeit. Ich habe ja schon öfter in dieser Reihe gesagt, es ist wirklich nur ein Bruchteil der Juden gewesen, die zurück nach Jerusalem gekehrt sind. Der Rest der Juden hat sich im gesamten Mittelmeerraum verbreitet. Manche sind in Babylon geblieben, manche sind dann in die heutige Türkei gezogen und andere auch nach Ägypten. Und dort in Ägypten, dort sind sie dann den Nil runter marschiert. Und wenn man in Südägypten irgendwann ankommt, gibt es eine Insel mitten im Nil, die heißt Elefantine. Und dort haben sich einige Juden angesiedelt und ja, dort eine ziemlich blühende Gesellschaft gebildet. Und sie haben sich dort auch einen kleinen Tempel gebaut. Und in diesem Tempel hat man vor einigen Jahren so Papyrusrollen gefunden mit Schriftstücken drauf. Und daher weiß man, dort in Elefantine war es völlig normal, dass Juden nicht Juden geheiratet haben, also Ägypter. Und dann hat man dort Schriften gefunden, zum Beispiel Briefe, und dann standen da so Dinge drauf wie: Ich grüße dich im Namen von Yahweh, also dem wahren Gott, und im Namen von Knub, dem ägyptischen Gott. Wenn zwei Götter segnen, ist doch besser als einer, oder? Besser nicht. Und Esra und Nehemia tun hier alles, dass so etwas in Jerusalem nicht passiert. Dass Jerusalem nicht zu Elefantine wird. Genau deswegen haben sie das sogenannte Mischvolk weggeschickt. Es sind also zwei Bereiche, wo das Volk Gottes Wort gehört hat und dann gehorsam war im Alltag. Sie haben das Geldgeben für den Gottesdienst strukturiert und sie haben Menschen, die nicht bereit waren, den Gottesdienst mitzufeiern, die haben sie weggeschickt. Und damit sind wir bei der Gemeinsamkeit von beiden Aktionen. In beiden Fällen sind die Menschen in ihrem Alltag gehorsam und stellen so sicher, dass die gesamte Gemeinschaft weiterhin Gott anbeten kann. Zur Erinnerung, das ist das Kernziel von uns als Gemeinde. Das ist das, wozu Gott dich geschaffen hat und wozu Gott dich erlöst hat, dass du ihn anbetest. Und hier am Ende sehen wir, Gottesdienst, Gott zu begegnen, ihn anzubeten, ohne praktischen Gehorsam, das funktioniert nicht. Es geht nicht darum, dass wir sündlos leben, aber es geht darum, dass wir ihn auch nicht nur sonntags anbeten, sondern dass du auch in deinem Alltag danach strebst, Gott gehorsam zu sein. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus von Sündern und sie ist die Gemeinschaft der Heiligen. Das erste ist oft so, wie die Gemeinde aussieht. Und das zweite ist, wohin sie unterwegs ist. Aber ist es nicht so? Als Gemeinde sind wir erstmal ein Krankenhaus von Sündern und wenn wir uns dann qualifiziert haben, sind wir dann irgendwann mal würdig, dann haben wir es uns irgendwann mal verdient, Gemeinschaft der Heiligen zu heißen. Steht das nicht genau so hier am Ende von unserem Abschnitt? Nachdem sie all das gemacht hatten, bekam Jerusalem von Gott den Status als heilige Stadt. Jetzt haben sie sich qualifiziert. Vielleicht suchst du jetzt den Vers in deiner Bibel und fragst dich, was hat der da vorne für eine Übersetzung? Hör auf zu suchen. Der Vers steht da nicht. Sondern spring mal ganz an den Anfang von unserem Abschnitt. Kapitel 11, Vers 1. Der Vers steht jetzt wirklich da. Und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem. Das übrige Volk aber warf das los, wonach jeder zehnte Mann in der heiligen Stadt wohnen sollte. Es geht ja in den Büchern Esra und Nehemia ständig um Jerusalem. Menschen kehren zurück nach Jerusalem, der Tempel wird wieder aufgebaut in Jerusalem, man trifft sich in Jerusalem zum Gottesdienst, die Stadtmauern von Jerusalem werden wieder aufgebaut. Aber bis zu diesem Punkt wird Jerusalem nie als heilige Stadt bezeichnet. Bis zu diesem Punkt hier in Kapitel 11, Vers 1, die Stadt ist leer, die Häuser kaputt, keiner will da wohnen, außer Tempel und Stadtmauern funktioniert in dieser Stadt gar nichts. Und wie nennt Gott diese Stadt, bevor sie sich ändert? Heilige Stadt. Ausgerechnet hier. Gott sagt nicht, ihr seid eine Ruine. Jetzt strengt euch mal an und irgendwann, wenn ihr es gut gemacht habt, dann gebe ich euch die Auszeichnung als heilige Stadt. Sondern er nennt die Stadt heilig und sagt dann im Prinzip, wachst in diese Heiligkeit hinein, die ich euch jetzt schon zuspreche. In eurem Dienst. In eurer Anbetung, in eurem Alltag. Das sind ja die drei Punkte für heute. Und das ist heute nicht anders. Neutestamentlich gesprochen, eine Gemeinde braucht Menschen, die immer mehr in das hineinwachsen, was sie in und durch Jesus Christus bereits sind. In eine Gemeinschaft der Heiligen. Vielleicht ist dir das mit der heiligen Stadt auch zu abstrakt. Dann gehen wir mal ins Neue Testament. Im Neuen Testament werden wir als Christen auch ständig als Heilige bezeichnet. Gerade in seinen Briefen macht Paulus das immer wieder. Vor allem ganz am Anfang so, wenn er die Menschen grüßt, wenn er sie anspricht. Aber es gibt einen einzigen Brief, da macht er das doppelt. Da schreibt er diesen Brief an, die Geheiligten in Christus Jesus, und irgendwie reicht es nicht, fügt er hinzu, an die berufenen Heiligen. An die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Zweimal, das macht er sonst nie. Weißt du, welchen Brief er so beginnt? Ja, man würde ja denken, ja, vermutlich den Brief an die Philipper zum Beispiel. Ja, das waren ja die Vorbildlichen, die immer fröhlich waren. Aber der ist es nicht. Der einzige Brief, wo Paulus uns gleich zweimal heilig nennt, ist der erste Korintherbrief. Ausgerechnet. Ausgerechnet die Problemgemeinde. Ausgerechnet die Gemeinde, wo es drunter und drüber ging. Ausgerechnet das Krankenhaus von Sündern schlechthin, ausgerechnet die Korinther sind doppelt heilig. Und wenn das für die gilt, dann gilt das auch für dich. Nicht, weil du so toll bist. Nicht, weil du so viel geleistet hast, sondern weil du geheiligt bist in Jesus Christus. Genau wie diese Stadt hier mit ihren Ruinen und ihren leeren Gassen von Gott für heilig erklärt wurde. Und noch was, was für dich gilt, das gilt auch für deine Kinder. Was für Philipp und Eva gilt, gilt auch für den kleinen Leon. Gott nennt unsere Kinder auch heilig und ruft uns dann auf, sie in dieser Heiligkeit zu erziehen. Auch in den Büchern Esra und Nehemia, in Esra Kapitel 9, Vers 2, nennt die Bibel unsere Kinder den heiligen Samen. Das sind die Kinder der Israeliten. Wenn du jetzt denkst, naja, das war Altes Testament, gehen wir nochmal in unsere Problemgemeinde in Korinth. Die doppelt Geheiligten. Kapitel 7, Vers 14 von diesem Brief sagt Paulus, unsere Kinder sind nicht unheilig, sondern heilig. Und es ist nicht einfach nur ein schöner Gedanke, sondern es ist die Grundlage dafür, dass wir sie in der Zucht und Ermahnung unseres Herrn erziehen. Heiligkeit im Leben unserer Kinder ist nicht nur das Ziel, es ist auch die Grundlage für unsere Erziehung. Die Ruinen von Jerusalem haben Gott nicht davon abgehalten, diese Stadt als heilige Stadt zu bezeichnen. Und vielleicht denkst du dir manchmal, naja, es ist ja nicht garantiert, dass unsere Kinder auch zu solchen Anbetern werden, wie wir es hier in diesem Abschnitt sehen. Das stimmt, aber auch die Tatsache, dass so viele fragwürdige Menschen in der Gemeinde in Korinth waren, hat Gott nicht davon abgehalten, sie als Gemeinde als heilig zu bezeichnen. Und dass manche Kinder aus Gemeinden andere Wege gehen, hält Gott nicht davon ab, unsere Kinder heilig zu nennen. Aber zurück zu dir, ganz persönlich. Wenn du dich vielleicht in der kommenden Woche fragst, wie kann Gott mich eigentlich überhaupt gebrauchen? Mit all dem, was in meinem Leben durcheinander geht, mit meinem Egoismus und meinen so oft problematischen Prioritäten, mit all dem, was mich so oft davon abbringt, Gott wirklich zu dienen, ihn wirklich anzubeten, ihm wirklich in meinem Alltag zu gehorchen. Aber wenn du ringst mit deinem Zustand und dich manchmal fühlst wie ein Intensivpatient im Krankenhaus der Sünder, dann erinnere dich an die Ruinen von Jerusalem, bei denen Gott sich nicht zu schade war, sie heilig zu nennen. Und wenn du das begriffen hast, dass das auch für dich ganz persönlich gilt, dass du selbst an deinen schlechtesten Tagen immer noch genauso Gottes heiliges Kind bist, dann und nur dann kannst du befreit darin wachsen, Gott zu dienen, ihm zu begegnen und in deinem Alltag für ihn zu leben. Amen.